Wenn eine Megastadt an ihre Grenzen stößt, dann bauen wir uns einfach eine neue. Geht das so einfach? Indonesien ist eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt und hat das zumindest gerade vor. Mitten im Nichts eine komplett neue Hauptstadt aus dem Boden stampfen. Als Ersatz für Jakarta. Jennifer Johnston berichtet als ARD-Korrespondentin aus Südostasien. Sie nimmt uns heute mit in Indonesiens Zukunft und schaut, ob dieser gewagte Plan wirklich funktionieren kann und was andere Megastädte sich abschauen könnten. Hallo Jennifer.
Hallo Victoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Victoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 16. Oktober.
Wir sind in einer grünen Stadt mitten im Dschungel auf der Insel Borneo. Diese Stadt heißt Nusantara. Und mitten in diese Natur fügen sich Häuser ein, ganz futuristisch aussehende Häuser. Die sind teilweise rund gebaut, offen auf verschiedenen Ebenen mit begrünten Dächern und Wänden. Dazwischen gibt es ganz viel Wasser, Seen, Flüsse, über die so geschwungene Stege führen. Und vieles an dieser Stadt erinnert mich an so Städte aus Science-Fiction-Filmen, weil es ist auch eine ganz digitale, hochmoderne Stadt mit viel Smart-Home-Technik. Durchs Wohnzimmer fährt zum Beispiel ein Haushaltsroboter und redet da mit den Bewohnern. Und über den Hausdächern hört man das Surren von vielen kleinen Rotorblättern, weil in dieser Stadt Nusantara gibt es Flugtaxis, die Passagiere vom Flughafen schnell in die Stadt bringen. Und diese Stadt ist die erste, ja, klimaneutrale, die grünste, nachhaltigste Stadt der Welt mit erneuerbaren Energien zu 100%.
Das klingt sehr futuristisch. Warum bekomme ich nicht ständig Postkarten aus Nusantara oder sehe die Reiseinfluencer da urlauben?
Weil diese Stadt einfach noch im Bau ist, noch nicht existent. Die existiert nur im Kopf, auf Bauplänen, in 3D-Modellen, aber eben noch nicht in der Realität.
Okay, also wie weit müssen wir da in die Zukunft reisen? Wann soll es fertig sein?
2045 soll dieses Projekt fertig sein.
Wo genau soll denn diese neue, utopisch klingende Stadt entstehen?
Diese neue Hauptstadt, die entsteht auf der Insel Borneo. Das ist eine von 17.000 Inseln. Indonesien ist ein riesiges Inselreich. Und wenn man sich Indonesien die Karte vor Augen halten würde und die in der Mitte einmal zusammenklappen würde, die Karte, da läge dann tatsächlich Nusantara direkt in der Mitte. Und das ist auch der Grund, warum sich die Regierung diesen Ort ausgesucht hat, weil sie sagen, das ist das Zentrum unseres Landes. Indonesien ist ja das viertbevölkerungsreichste Land der Welt. Da leben mehr als 270 Millionen Menschen. Und Indonesien will auch bis 2045, also wenn diese Stadt fertig sein soll, unter den 10 größten Volkswirtschaften der Welt sein, will sogar Deutschland wirtschaftlich da überholen. Also hat wirklich große Ambitionen. Und darum sagen sie, ja, wollen wir uns eben auch diese neue Hauptstadt bauen? Das wäre eben auch ein Zeichen für diesen Aufschwung.
Okay, also es soll eine neue Hauptstadt werden. Aber Indonesien hat ja schon eine Hauptstadt, Jakarta. Das ist eine Stadt am Meer mit einer großen Skyline, auch mit vielen modernen Hochhäusern. Warum sollte man jetzt eine neue Hauptstadt bauen?
Die macht's einfach nicht mehr so lange. Die hat wahnsinnig viele Probleme. Jakarta ist, wie du sagst, eine hochmoderne Großstadt mit Wolkenkratzern, aber auch ein ganz schöner Moloch. Ich würde manchmal schon fast sagen, lebensfeindlich, wenn ich da unterwegs bin. Okay. Also der Verkehr ist unglaublich dicht. Überall Roller, Autos, die Straßen sind voll. Selbst für ein paar Kilometer kann man gerne mal Stunden brauchen, weil man wirklich im Stau steht. Es gibt so Statistiken, die sagen, dass ein Bewohner von Jakarta 10 Jahre seines Lebens im Stau steht. Ja, und das führt natürlich zu schlechter Luft. Das heißt, das ist auch ein sehr, sehr großes Problem. Die Stadt ist überbevölkert, was man ja auch schon an dem Verkehr sieht, weil die unglaublich stark gewachsen ist. 1945, also vor rund 80 Jahren, hatte Jakarta weniger als 1 Million Einwohner. Heute hat sich die Bevölkerung verzehnfacht. Und wenn man auf den Großraum Jakarta schaut, leben da mehr als 30 Millionen Menschen. Und dazu kommt noch, dass sie auch untergeht, jedes Jahr ein Stück weiter. Sie ist auch die am schnellsten sinkende Stadt der Welt. Und zwar jedes Jahr zwischen 2 und 25 Zentimetern, also je nach Region.
Weit weniger bekannt dürfte aber sein, dass rund 40% von Jakarta unter dem Meeresspiegel liegen und die Stadt immer tiefer sinkt. Das ganze Stadtviertel häufiger überflutet werden.
Weil es heute nicht geregnet hat, steht das Wasser nur knöcheltief. Dass hier regelmäßig alles überschwemmt ist, daran wollen sich die Menschen trotzdem nicht gewöhnen.
Die Menschen in der Region um die indonesische Hauptstadt Jakarta kämpfen mit den Folgen heftiger Regenfälle. Durch Überschwemmungen und Erdrutsche soll es nach Angaben des Katastrophenschutzes bislang mindestens 30 Tote gegeben haben. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen.
Besonders der Norden an der Küste ist ganz stark betroffen. Und es liegt einmal am steigenden Meeresspiegel, dem Klimawandel. Aber das noch viel größere Problem ist, dass die Stadt tatsächlich im Boden versinkt. Das liegt einmal am Gewicht. Wir haben schon über diese enormen, riesigen Hochhäuser gesprochen. Ganz viel Beton. Die Stadt ist unglaublich dicht gebaut. Das heißt, sie ist schwer und der Boden ist sehr weich und sumpfig. Das heißt, die Stadt sinkt in den Boden. Und das noch größere Problem ist, dass sich die Menschen im Prinzip den Boden unter den Füßen wegpumpen. Jakarta hat ein riesiges Problem, weil es keine flächendeckende öffentliche Wasserversorgung hat. Das liegt auch an diesem schnellen Wachstum. Das heißt, dass die Infrastruktur damals gar nicht hinterhergekommen. Das heißt, ganz viele Menschen, Schätzung 40-60% der Haushalte, die pumpen sich ihr Wasser selbst hoch aus dem Boden. Und das führt am Ende eben auch dazu, dass die Stadt eben sinkt. Das merkt man besonders eben in ärmeren Regionen im Norden, die nah an der Küste liegen. Da steht ständig alles unter Wasser, die Häuser, die Straßen. Man sieht auch einige Gebäude, da schaut wirklich nur noch das Dach aus dem Wasser heraus. Da werden auch immer wieder Dämme gebaut, Schutzwälle, um irgendwie das Wasser aus der Stadt rauszuhalten. Aber die reichen einfach nicht. Das Wasser steht trotzdem in der Stadt. Und es gibt einfach Prognosen, dass Jakarta bis 2045/50 zu einem Viertel unter Wasser steht. Und es gibt nicht nur die Überschwemmungen, sondern Jakarta ist auch noch betroffen von Vulkanausbrüchen. Tsunamis kann es dort geben, Erdbeben. Das ist also einfach eine Region, die auch einfach von Naturkatastrophen bedroht ist.
Das heißt, die Tage sind anscheinend gezählt. Trotzdem finde ich das irgendwie auch eine verrückte Idee. Also es gibt viele Städte, die immer größer werden und das bringt natürlich Herausforderungen mit sich. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, ja gut, dann bauen wir uns eine neue Stadt.
Tatsächlich gibt es diese Pläne schon länger, also seit Jahrzehnten, seit den 50er Jahren. Aber jetzt ist es das erste Mal wirklich, dass das auch in die Tat umgesetzt wird. Und Nusantara, also diese neue futuristische Hauptstadt, die soll einfach von allem wirklich das Gegenteil sein der alten Hauptstadt. Also da soll es öffentliche Wasserversorgung geben, da soll es saubere Luft geben, alles soll grün sein, kurze Wege, keine Staus und eben auch relativ sicher vor Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Vulkanausbrüchen. Weg von Java, da wo jetzt Jakarta liegt, mehr als 1000 Kilometer entfernt.
Ein großes Versprechen ja auch, dass alle diese Probleme, die es jetzt gibt in der jetzigen Hauptstadt Jakarta, dass die da gelöst werden. Wer macht dieses Versprechen genau?
Dieses Versprechen hat der aktuelle Präsident von Indonesien gemacht, Joko Widodo. Als er gewählt wurde, da wurde er mal verglichen mit, ja, er ist der Barack Obama Asiens. Viele nennen ihn auch den Infrastrukturpräsidenten, weil er hat schon in seiner Amtszeit unglaublich viele Straßen gebaut, Schnellzüge, Brücken, Häfen. Also er ist wirklich ständig zu sehen, wie er irgendwo ein rotes Band durchschneidet bei Grundsteinlegungen. Und dafür wird er auch ziemlich gefeiert, weil das hat natürlich die Wirtschaft angekurbelt. Sie ist stark gewachsen und daher ist der 63-jährige Präsident tatsächlich sehr beliebt mit Zustimmungswerten von ja gut 70%, weil er wird einfach so als Macher gesehen und das eben jetzt auch bei Nusantara, bei dem Bau der neuen Hauptstadt.
Wie möchte er denn diese wahnsinnig moderne, futuristische, utopisch toll klingende Stadt überhaupt bauen? Das ist ja nicht so einfach, oder?
Das ist nicht einfach und dafür hat er einen ziemlich toughen Zeitplan sich gesetzt. Also der Plan verkündet wurde 2019. Dann ging das ganz schön schnell durchs Parlament und 2022 war dann schon Baubeginn. Und jetzt 2 Jahre später, also Mitte August 2024, sollte es dann auch schon die Eröffnungsfeier geben, zeitgleich mit dem Unabhängigkeitstag Indonesiens.
Okay, aber das muss doch eine ganze Menge Geld kosten, oder? Also ich stelle mir das horrend vor. Woher bekommt der Präsident oder das Land das Geld dafür?
Das Projekt soll am Ende umgerechnet rund 30 Milliarden Euro kosten. Also wirklich eine große Summe. Und der Staat will tatsächlich nur 20% von dieser Summe aufbringen und 80% soll am Ende über private Investoren kommen. Und da ist eben die Frage, kommt dieses Geld zusammen? Das staatliche Geld, das ist jetzt nach 2 Jahren Bauzeit so ziemlich aufgebraucht und private Investoren sind derzeit doch noch ziemlich zurückhaltend. Also viele haben ihre Absicht bekundet, aber dann wirklich unterschrieben und losgelegt und investiert, das hat bisher noch keiner.
Also Indonesiens Präsident Widodo steht offensichtlich voll hinter dem Projekt. Wie will er denn das ganze Geld auftreiben und Investoren gewinnen?
Er versucht immer wieder positive Bilder zu erzeugen, die gute Laune verbreiten. Zum Beispiel ist er Motorradfan. Und dann gibt es immer wieder Bilder, wie er auf seinem Motorrad mit großer Gefolgschaft über die neuen Straßen Nusantaras fährt. Mit seinem Biker-Outfit ganz cool und lässig und da den Bauarbeitern rechts und links zuwinkt, mit einem dicken Grinsen im Gesicht. Und das sind eben auch Bilder für Investoren, um zu zeigen, ja, das läuft hier gut, ich bin hier optimistisch. Und ja, das braucht er, diese Symbole, diesen Optimismus.
Also es werden immer noch Investoren gesucht. Trotzdem, hast du gesagt, sollte im August die erste Eröffnungsfeier stattfinden. Genau am indonesischen Unabhängigkeitstag.
Genau, diese Eröffnungsfeier war am Ende keine Eröffnungsfeier, sondern tatsächlich nur der Unabhängigkeitstag, der dort zum ersten Mal gefeiert wurde. Das heißt, das ist dann doch nicht ganz nach Plan gelaufen, weil es gab dann doch ziemlich viele Verzögerungen beim Bau. Und auch vorher gab es immer schon wieder so Warnzeichen.
Also gefeiert wurde in Nusantara schon, aber im kleinsten Rahmen. Die große Eröffnungsfeier wurde abgesagt. Was dann?
Dann wurden vor dieser Feier tausende Gäste wieder ausgeladen, unter anderem auch Diplomaten von ausländischen Botschaften. Da hieß es dann, feiert den Tag doch besser in Jakarta, weil in Nusantara, da gibt es einfach noch nicht genug Unterkünfte für alle, genug Transportmöglichkeiten, genug Verpflegung. Und das haben wir auch selbst gemerkt. Wir wollten ja auch an dem Tag natürlich vor Ort sein, ein historischer Tag, hatten da eine einfache Unterkunft in der Nähe von der neuen Hauptstadt gebucht und waren dann vor Ort und die Unterkunft existierte gar nicht. Dabei hatten wir die gebucht über eine große bekannte Buchungsplattform und haben dann wirklich lange gesucht, eine neue Unterkunft zu finden, aber die waren auch alle ausgebucht, weil ja eben dieser Unabhängigkeitstag gefeiert werden sollte. Und es gibt da einfach bisher noch ganz wenig Unterkünfte und sehr einfache Unterkünfte und im Prinzip nur 1-2 Hotels tatsächlich.
So we're on the way from Balikpapan to Nusantara, the new capital that Jokowi is now building to replace Jakarta.
Ich bin zum Beispiel mit dem Sozialwissenschaftler Zulfikar Amir in die Stadt unterwegs gewesen, rund um diese geplante Eröffnungsfeier, rund um den Unabhängigkeitstag.
From Balikpapan to Nusantara, about 40 to 50 minutes once it's completed.
Der beschäftigt sich viel mit Stadtentwicklung, ist an der Technischen Universität Nanyang in Singapur und steht diesem ganzen Projekt wirklich sehr kritisch gegenüber. Ist auch politisch in der Opposition zu dem Präsidenten Joko Widodo. Und wir haben uns mit ihm zusammen auf den Weg gemacht, um uns mit ihm zusammen die neue Hauptstadt anzuschauen. Und da hat er auf dem Hinweg gesagt, dass er hofft, dass wir überhaupt reinkommen, weil noch ist die Stadt für die Öffentlichkeit gesperrt. Das heißt, dass wir Monate versucht haben, über das Ministerium, über die Regierung, auch über die lokale Regierung eben vor Ort so eine Akkreditierung zu bekommen, also eine Zulassung, dass wir bei dieser Unabhängigkeitsfeier dabei sein dürfen, durften wir am Ende nicht. Da waren am Ende 4 Kamerateams von ja, lokalen staatlichen Sendern zugelassen und der Rest war draußen. Und viele Anwohner, die an dem Tag zu den Absperrungen gelaufen sind, auch teilweise Stunden angefahren sind, die durften auch nicht rein. Die sind dann auf einen sandigen Hügel geklettert, um so einen kleinen Blick zu erhaschen auf die neue Hauptstadt.
Und was kann man von da aus sehen? Also welchen Eindruck hast du da bekommen?
Es ist noch unglaublich staubig, überall stehen Kräne. Aber ich finde schon, der erste Eindruck ist schon imposant, erinnert schon ein bisschen an diese Modelle. Aber es ist noch ziemlich viel zu tun.
Und Zulfikar Amir, der Wissenschaftler, wie schaut der auf Nusantara?
Da ist er schon auch ein bisschen desillusioniert.
So, It remains to be seen, you know, to what extent that Nusantara will continue to be.
Es ist sehr unsicher, wo Indonesien das Geld herbekommen soll, um diese Stadt weiterzubauen. Und dass er sehr besorgt ist, dass das Ergebnis dann irgendwann mal sehr enttäuschend sein wird, wenn er sich den Fortschritt dieses Projekts anschaut. Und eine Sorge ist eben auch immer, wenn man dieses Projekt überstürzt, dass das dann am Ende entgegen aller Versprechungen doch der Umwelt, der Natur vor Ort schadet.
Gebaut wird diese Stadt ja mitten im Regenwald, in der Nähe vom Meer. Wie umweltverträglich läuft das eigentlich ab?
Tatsächlich ist es so, ich konnte das auch erst nicht glauben, aber ich habe es mir dann angeschaut, dass da, wo die Hauptstadt gebaut wird, wirklich Monokultur-Nutzwälder abgeholzt werden. Also Eukalyptusbäume, Akazienbäume, Monokultur, die zum Beispiel für die Papierproduktion benutzt wurde. Das heißt, der Umweltschaden, also der ist passiert, aber schon weit, weit vor dem Bau von Nusantara. Daher sagt die Regierung immer, ja, wir bauen hier Wälder wieder auf, sozusagen wir begrünen es wieder. Aber die Frage ist ja, was passiert, wenn sich die Stadt weiter ausbreitet? Holzt man dann am Ende doch ursprünglichen Regenwald ab? Und ich habe da auch vor Ort mit Umweltschützern gesprochen und es wird zum Beispiel eine Schnellstraße gebaut nach Nusantara. Und die schlägt schon eine ziemliche Schneise durch den Regenwald, wo Umweltschützer sagen, ja, Tiere können eben jetzt nicht mehr von einem Stück Wald ins andere Stück Wald, weil dazwischen ist jetzt diese breite Autobahn gebaut. Und auch für einen Hafen, der da gebaut wurde, wurden auch zum Beispiel Mangroven schon abgeholzt. Und die sind ja unglaublich wichtig, einmal als ja, Küstenschutz, aber auch als CO2-Speicher. Und sonst leben da einfach auch gefährdete Orang-Utans, dort leben Gibbons. Und da machen sich die Menschen vor Ort einfach Sorge, was mit diesen Tieren ist, ob die da verdrängt werden, ob denen eben die Lebensgrundlage dann entzogen wird.
Du hast jetzt auch schon die Menschen vor Ort erwähnt. Wer wohnt denn da?
Es sind so kleine Dörfer in der direkten Umgebung. So mittelgroße Städte sind schon teils ein, zwei Stunden entfernt. Aber direkt da, wo die neue Hauptstadt entstehen soll, da wohnen auch einige indigene Stämme zum Beispiel. Und ich habe auch eine Frau von denen getroffen, vom Stamm der Balik. Sie heißt Jakia und sie lebt dort mit ihrem Mann und ihren zwei erwachsenen Kindern. Zum Beispiel Jakia lebt in ganz einfachen Verhältnissen. Also das ist schon ein stabiles Haus, vorne am Eingang stehen ganz viele kleine Blumen. Drin ist es allerdings fast leer, also fast keine Möbel. Geschirr spült sie auf dem Boden, hinterm Haus laufen ein paar Hühner. Also die leben schon sehr in und mit der Natur. Und da fand ich den Kontrast halt so stark zwischen dem, wie Jakia da lebt und dann eben, ja, wirklich nur 100 Meter fast weiter, entsteht eben diese hochmoderne, digitale neue Großstadt. Das finde ich wirklich einen wahnsinnigen Kontrast. Und die macht sich ganz, ganz große Sorgen, weil sie sagt, wir sind hier Landwirte und wir werden vertrieben werden. Also sie ist wirklich sehr, sehr beunruhigt und erzählt halt auch, dass die Regierung ihnen mitgeteilt hat, dass sie dann umgesiedelt werden und dafür auch entschädigt werden. Aber sie sagt, ja, wir wollen keine Entschädigung, wir wollen unser Land behalten, wir wollen, dass hier alles intakt bleibt. Und einfach hier bleiben und weiter Landwirte sein. Und die machen sich einfach Sorge, dass da, ja, wie sie sagte, so eine Elite aus Jakarta kommt, Menschen mit Geld und Rang, sagt sie, die sie da eben verdrängen und dass diese neue Hauptstadt eben nur für diese Menschen von Vorteil ist, aber eben für sie als Einheimische, dass sie da, ja, verdrängt werden und die Leidtragenden am Ende sind.
Okay, fassen wir mal kurz zusammen. Es ist unklar, wie das alles finanziert werden soll. Es gibt Umweltschutzbedenken und die indigene Bevölkerung hat Angst, vertrieben zu werden. Die Liste an Problemen ist also ziemlich lang. Auf der anderen Seite droht Jakarta zu versinken. Was schlagen denn Kritiker vor, wie Zulfikar Amir, mit dem du gesprochen hast, als Lösung?
Er würde sich wünschen, dass aus dem Projekt was wird, aber er ist da schon eher skeptisch und sagt, vielleicht wäre es besser gewesen, das Geld, diese Milliarden in die alte Hauptstadt Jakarta zu investieren und die zu retten oder auch breiter im Land zu verteilen, anstatt eben in dieses eine Prestigeprojekt zu stecken. Und aktuell ist es so, dass sich halt fast die komplette Wirtschaftsleistung rund um Jakarta auf der Insel Java ballt, also auf einer dieser 17.000 Inseln. Und dieser Sozialwissenschaftler sagt, ja, anstatt jetzt wirklich so viele Milliarden in diese eine Stadt mitten im Dschungel zu stecken, könnte man doch auch anders versuchen, die Wirtschaftskraft in der Breite des Landes anzukurbeln und überall ein bisschen zu investieren, anstatt nur an einem Ort.
Wieso ist das eigentlich keine Option?
Weil es am Ende auch wahnsinnig teuer ist, natürlich die alte Stadt sozusagen zu retten. Da wird immer wieder auch ein Damm vergrößert, höher gebaut. Aber diese Pläne gibt es ja einfach schon lange. Mit diesem Gedanken wird lange gespielt, weil diese Probleme in Jakarta gibt es ja nicht erst seit gestern. Und ich denke, ein Punkt, warum diese neue Hauptstadt auch gebaut wird, ist einfach, weil sich Joko Widodo, der aktuelle Präsident, damit auch ja ein bisschen verewigen will, ein Denkmal setzen will. Und das ist auch ein Grund, warum eben jetzt eine neue Hauptstadt gebaut wird, anstatt das Geld in andere Projekte zu investieren.
Aktuell wohnen im Großraum Jakarta rund 30 Millionen Menschen. Für wie viele Menschen wäre denn Nusantara jetzt angelegt?
In Nusantara sollen am Ende, also 2045, knapp 2 Millionen Menschen leben. So ist der Plan.
2 Millionen?
2 Millionen. Also weit weg von den 10 Millionen oder auch selbst den 30 Millionen, wenn man den Großraum nimmt. Also wirklich nur für eine ganz kleine Gruppe von Menschen, da am Ende.
Okay, und das heißt, jetzt hätte ich aber gedacht, wenn es so große Probleme gibt, dass das weitaus mehr Platz bieten müsste als 2,5 Millionen, das hört sich ja an wie ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Tatsächlich. Und die neue Hauptstadt Nusantara ist ja auch von der Fläche 4-mal so groß wie Jakarta. Also Fläche gibt es. Aber diese neue Hauptstadt soll ja nachhaltig und grün sein. Also von dieser Fläche sollen nur 25% bebaut werden, 75% sollen grün bleiben. Und die Stadt soll ja auch noch klimaneutral werden. Und da sagen die Planer eben, ja, das geht nur mit einer kleinen Gruppe an Menschen, 2 Millionen, aber eben nicht mit 10 oder 30 Millionen Menschen. Mhm. Aber trotzdem frage ich mich so ein bisschen, wozu führt es am Ende? Also ich kann mir da zwei Szenarien vorstellen. Das eine ist so ein bisschen, keiner will da hinziehen, weil da ist einfach nichts. Und Nusantara ist am Ende so eine reine Verwaltungshauptstadt, wie zum Beispiel Brasilia oder Putrajaya in Malaysia, was ja auch Verwaltungsstädte sind. Also was sozusagen in diesen Plänen festgehalten ist, sind eben die Regierungsmitarbeiter und deren Familien, die umziehen sollen in dieses Kerngebiet und in die Gebiete drumherum, wo sozusagen die normale Bevölkerung hinziehen soll. Da gibt es, so sagt die Regierung, keine Vorgaben oder keine Regularien. Da darf sich dann jeder ansiedeln, der möchte. Aber das wird da teuer sein. Schon jetzt sind die Mieten da explodiert. Weshalb eben auch die Indigenen sagen, die da zum Beispiel eine Entschädigung für ihr Land bekommen. Von dieser Entschädigung können sie sich inzwischen dann gar nichts mehr leisten, weil einfach die Preise im Umfeld rund um die neue Hauptstadt so wahnsinnig explodiert sind. Das andere Szenario wäre dann, dass einfach viel zu viele kommen, weil alle sagen, ja, ich will fliehen, Jakarta ist eben nicht mehr lebenswert, die Stadt geht unter, man will weg, eben nach Nusantara. Und dann bietet die Stadt aber nicht genug Platz, weil sie dafür ja gar nicht ausgelegt ist. Und dann wiederholen sich die Probleme von Jakarta in Nusantara. Auf einmal Staus, schlechte Luft, zu viele Menschen. Und vor allem sehe ich die Gefahr, dass das dann wirklich auf Kosten der Umwelt geht und auf Kosten des Regenwaldes. Weil wenn sich eine Stadt dann am Ende unkontrolliert ausbreitet, dann wird natürlich auch unkontrolliert abgeholzt, um da dann wieder zu bauen.
Okay, also das sind so grob die zwei Szenarien, die liegen in der Zukunft. Was denkst du, wann entscheidet sich das, wie es für Nusantara weitergeht?
Ein entscheidender Moment, der kommt jetzt ziemlich bald, weil die Amtszeit von Joko Widodo, dem aktuellen Präsidenten, die endet. Der war jetzt 2-mal Regierungschef und darf laut Verfassung nicht noch ein 3. Mal dieses Amt ausüben. Aber das heißt, er muss seinen Job abgeben und das ist am 20. Oktober.
Also quasi jetzt.
Und sein Nachfolger Prabowo Subianto, das ist ein ehemaliger General, da ist halt die große Frage, setzt der dieses Projekt auch mit so viel Geld, mit so viel Herzblut und Energie weiter um, weil am Ende ist das ja das Prestigeprojekt von Widodo, also seinem Vorgänger. Aber es hängt jetzt am Ende wirklich am Geld, ob wirklich genug Ressourcen da reinfließen, ob er Investoren, internationale Investoren wirklich überzeugen kann, zu investieren. Dann kann das schon ein Erfolg werden. Ich sehe eher als Gefahr, wenn es jetzt am Ende doch überstürzt wird. Man muss sich ja auch überlegen, wir haben noch über 20 Jahre Bauzeit. Also jetzt in diesen guten zwei Jahren, die gebaut wurden, ist jetzt erst so der Kern entstanden. Das Drumherum fehlt einfach noch. Und die Frage am Ende ist, ja, wie viel Leben wird dieser Stadt am Ende eingehaucht?
Gibt's auch Pläne, die zu einer echten, lebendigen Stadt mit Menschen zu machen? Also mit Restaurants oder vielleicht einem Nachtleben, mit sozialen Einrichtungen und allem, was eben so eine Stadt erstwürdig und lebendig und auch attraktiv macht?
Das soll es alles geben, aber erst in den späteren Phasen. Also Phase 1 ist wirklich Regierungsgebäude, erste Beamte ziehen um. Und danach kommt dann erst eben diese ganze soziale Infrastruktur. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht falsch rum ist, weil ich mir denke, es will ja keiner dahin, wenn noch ganz viel vom, was man für den normalen Alltag braucht, wie eben die Supermärkte oder Einkaufszentren vielleicht noch nicht da sind. Oder auch zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr, der wird auch erst in einer späteren Stufe gebaut. Und da denke ich mir, das müsste ja sein, bevor die ersten Menschen dahin ziehen, damit man es auch attraktiv macht, dahin zu ziehen.
Wie ist jetzt der Blick auf dieses utopische Projekt? Wie sehr überwiegen da Hoffnungen von den Unterstützern oder inwiefern überwiegen da kritische Stimmen und Zweifel?
Ich würde sagen, aktuell überwiegen eher die kritischen Stimmen, die sagen, wie soll das funktionieren? Das sagt auch Zulfikar Amir. Wo kommt das Geld her, um am Ende diese Stadt auch wirklich umzusetzen? Und daher war es auch für uns zum Beispiel total schwierig, wirklich einen Blick auf diese Stadt zu erhaschen, weil eben auch keiner will da negative Presse. Die sind total besorgt über kritische Berichterstattung. Es wird so ganz gezielt auch geschaut, dass Influencer zum Beispiel eingeladen werden, die dann über ihre sozialen Medien, über ihre Kanäle ein positives Bild dieser Stadt, gerade bei den jungen Menschen, verbreiten. Indonesien ist ein sehr, sehr junges Land, weil gerade schon die skeptischen Stimmen, die sagen, ah, ob das was wird, eher nein, überwiegen.
Nusantara soll also die Lösung sein für Jakartas gravierende Probleme. Ähnliche Probleme wie Umweltbedrohungen und Ressourcenknappheit haben ja viele Städte weltweit auch. Ist für die Neubauen und Umziehen wirklich die Lösung?
Ich finde häufig, auch im Fall von Jakarta, ist es ja auch irgendwie eine Flucht vor dem Problem. Das gibt es hier in der Region, aus der ich berichte, ja öfter. Zum Beispiel war ich vor einiger Zeit mal an einem Küstenort in Thailand in der Nähe von Bangkok, wo die Menschen erst 3, 4, teilweise 5 Mal umgezogen sind vor dem Wasser weiter ins Landesinnere, weil das Wasser immer wieder gestiegen ist und ihr Haus unter Wasser gesetzt hat. Und irgendwann nach dem 5. Mal Umziehen haben sie dann halt eben aufgegeben und sind geflohen, sind woanders hin und ganz weg. Oder auch im Fall von mehreren Inseln im Südpazifik. Da ist ja auch der Plan, umzuziehen, wenn diese Inseln untergehen. Zum Beispiel hat ja die Regierung von Kiribati Land auf Fidschi gekauft. Oder die Bewohner von Tuvalu, die wollen nach Neuseeland auswandern, wenn ihre Insel untergeht. Aber am Ende sind solche Umzüge ja schon auch nicht so einfach. Die sind ja teuer, die sind komplex. Man verliert ja auch seine Heimat, mit der man ganz viel verbindet. Gerade Indigene, die sich auch sehr einfach mit dem Land, ihrem Land identifizieren, wenn die dann einfach umziehen müssen. Also das ist einfach gar nicht so einfach. Aber manchmal bleibt nichts anderes, weil alles andere, also jetzt die Insel zu retten, wäre dann einfach viel zu teuer oder wirklich einfach unmöglich. Von daher, ja, bleibt manchmal vielleicht wirklich nur das Umziehen.
Vielen Dank, Jennifer, dass du uns davon erzählt hast.
Sehr gerne. Ganz herzliche Grüße aus Singapur.
Jennifer Johnston hat uns heute mitgenommen in die neue indonesische Hauptstadt Nusantara. Als ARD-Korrespondentin für die Region Südostasien berichtet Jennifer auch regelmäßig aus und über Indonesien. Ihre Updates aus Nusantara findet ihr auf tagesschau.de. Autorin dieser Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Christiane Gehäuser-Kamp, Christine Frey, Fabian Zweck, Regina Stärke und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns. Ciao. Und noch ein Podcast-Tipp. Der Tag ist der Podcast, in dem Menschen zu Wort kommen, die unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema haben. Der Tag sucht Antworten, beleuchtet Hintergründe und behandelt unterschiedliche Themen aus Politik und Gesellschaft. Für einen Perspektivwechsel. Der Tag findet ihr in der ARD-Audiothek und den Link natürlich in unseren Shownotes.